Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Also ich glaube, der größte Hebel ist, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das, was wir jetzt hier gerade machen, und das noch viel breiter letztendlich tun. Natürlich ist es ja im Moment schon so, dass die sexualisierte Gewalt in der katholischen, aber eben auch sogar in der evangelischen Kirche letztendlich zum Thema auch in der Öffentlichkeit geworden ist. Und nichtsdestotrotz erfahren wir immer wieder, dass es Bistümer, Bischöfe, ich sag mal Würdenträger gibt, die das negieren und versuchen auch unterm Teppich zu halten. Und ich glaube, das ist das, wo ich meine Aufgabe sehe, mich mit zu engagieren, dass man als Betroffener dasteht und sagt, nein, das ist nicht so, es gibt diese Vorfälle.
Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Andreas, herzlich willkommen im Podcast Thema statt Tabu.
Danke für die Einladung.
Kannst du uns und den Zuhörenden einmal erzählen, was dein Hintergrund ist, wer du bist, was dich dazu führt, dass du in diesem Podcast mitwirken möchtest?
Es ist so, dass ich beruflich zunächst erstmal ein Architekturbüro leite und der Eigentümer bin und das schon seit über 30 Jahren. Und es sich in der Zwischenzeit einmal begeben hat, dass ich aus der Kirche, aus der katholischen Kirche ausgetreten bin und infolge des Austritts mich der Pfarrer in meiner Gemeinde angeschrieben hat. Und in dem Schreiben war formuliert, ich solle doch bitte mal äußern, wenn ich es denn möge, warum ich aus der katholischen Kirche ausgetreten bin. Und das war eigentlich der Anlass, wo ich dann mit meiner Frau gesprochen habe und gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich zu dem Pfarrer gehen muss, um meine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte würde ich auch gerne heute so erzählen wollen. Deswegen bin ich hier.
Mhm. Wunderbar. Wir haben ja schon mit einer ganzen Reihe von Betroffenen gesprochen, aus unterschiedlichen Kontexten, Heimerziehung, Internat. Aus welchem Kontext sozusagen stammt deine Geschichte?
Meine Geschichte ist eigentlich die, dass ich als Jugendlicher, ja schon von Kindheit an, sehr engagiert in meiner Heimatpfarrei war. Das heißt, ich bin groß geworden in der katholischen jungen Gemeinde, ich kürze es mal ab, KJG, und habe dort zunächst als ganz normales Gruppenkind angefangen, fand die Arbeit aber immer ganz spannend, bin mit in Ferienlagern gewesen und habe dann auch Leitungsfunktionen gehabt, als ich dann älter wurde. Das heißt, ich habe sowohl Gruppen geleitet als auch, ich war in der Zeit, über die wir jetzt gleich reden werden, auch Pfarrleiter dieser Gemeinde, also in der KWG, habe mich engagiert in der Gemeinde, habe Firmengruppen geleitet und ja, ich würde sagen, damals hat mein Leben zu einem sehr großen Teil in dieser katholischen jungen Gemeinde stattgefunden und ich habe auch Diözesanarbeit noch darüber hinaus gemacht. Habe mich also einen großen Teil meiner Freizeit engagiert in der Jugendarbeit in der katholischen Kirche.
Also eigentlich eine ganz klassische katholische Jungensozialisation.
Kann man so sagen, genau. Ja. Das war sehr, sehr klassisch. Und ja, vielleicht auch vorgegeben von meinen Eltern. Beide waren sehr katholisch und Mein Vater war sogar mal, hatte die Überlegung, als er halt jugendlich war, auch Priester zu werden. Also von daher war ich kirchlich sozialisiert, christlich sozialisiert.
Andreas, über welchen Zeitraum sprechen wir? Über welche Jahre? Sind es die 70er Jahre gewesen? Sind es die 80er gewesen? Ich kann jetzt gar nicht genau einschätzen.
Ja, also ich sag mal, das sind die über die Jahre, über die wir dann hinterher reden, sind Anfang der 80er bis Mitte der 80er Jahre. Und in dieser Zeit war ich dann so engagiert, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das ist eigentlich der Zeitraum, über den jetzt zu berichten sein wird. Mhm.
Das ist ja insofern, ich würde nicht mal sagen ungewöhnlich, aber doch nicht die Norm, weil die meisten Betroffenen, mit denen wir es in der UAK zu tun haben, sind ja deutlich älter, deren Geschichten, deren Taten liegen eher in den 50er, 60er Jahren. Und es gibt eine Reihe von, das bekomme ich durch unsere Gemeindegespräche mit von Kirchenmitgliedern, die sagen, 50er, 60er Jahre, das ist ja lange her. 80er Jahre ist nicht so lange her.
Das ist auch das, was mich bewegt hat und gerade aus dem Grunde, weil es ja in der Öffentlichkeit sehr häufig in dem Rahmen diskutiert wird, dass es eine Zeit nach dem Krieg, so nenne ich das jetzt mal, bis in vielleicht Ende der 60er Jahre solche Vorfälle gegeben hat. Das ist auch ein großer oder ein bestimmender Grund, warum ich für mich beschlossen habe, das auch weiterhin mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, damit auch die Allgemeinheit vielleicht mal meine Geschichte hört und eben daraus resultierend mitbekommt, dass das kein Thema ist, was nur diese Zeit aus nach dem Krieg letztendlich betrifft, sondern dass es eigentlich ein Thema ist, was durchgängig, ich denke, bis heute immer noch ein Thema ist. Ja. Und vor dem Hintergrund sind Anfang, Mitte der 80er Jahre, das ist noch nicht so lange her und die Personen, über die zu reden sein wird, sind auch noch lebende Personen.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Die beschuldigte Person, über die wir sprechen, lebt.
Genau, die lebt und im Zuge des Prozesses, den ich jetzt durchlaufen habe, sprich indem ich diesen Vorfall angezeigt habe beim Bistum Münster, hat es dann auch, nachdem ich diese Anzeige vorgebracht habe, ein Gespräch mit der betroffenen Person gegeben und ich habe ihr nochmal die Möglichkeit oder ihm die Möglichkeit gegeben, mit mir in dem Gespräch sich zu den Vorfällen zu äußern. Das heißt, die Person lebt und ist auch eine öffentliche Person, kann man so sagen. Mhm.
Und würdest du sagen, auf die Verarbeitung dieser Gewalttaten, hat das einen Einfluss? Würdest du für dich sagen, weil er noch lebt, geht es mir besser, geht es mir schlechter? Habe ich andere Motive im Kontext der Aufarbeitung meiner Fallgeschichte, als es möglicherweise andere Betroffene tun oder haben?
Ich denke auf jeden Fall, weil natürlich ist ein Punkt, den man als Betroffener, vielleicht auch ich ganz speziell immer gehabt habe und auch noch habe, ist eigentlich der Punkt, dass ich weiß, dass ich betroffen bin und noch eine zweite Person, die mir persönlich bekannt ist. Darüber hinaus waren mir zunächst keine weiteren Personen bekannt, die von der betroffenen Person ich nenne es jetzt mal, vergewaltigt worden sind. Und vor dem Hintergrund war dieses Gespräch, und weil er eben noch eine lebende Person ist, sehr wichtig, weil man immer mit dem Schuldgefühl umzugehen hat. Dass, weil man zu der Zeit, als man noch jugendlich war, die Tat nicht angezeigt hat, vielleicht andere unter der betreffenden Person noch gelitten haben. Und das war mir ein ganz, ganz spezielles Anliegen, mit der Person darüber zu reden und ihm die Chance zu geben, sich mir gegenüber zu öffnen, mir vielleicht dieses Schuldgefühl zu nehmen, Aber um es vielleicht vorwegzunehmen, das Gespräch war gut, aber es war nicht gut im Sinne dessen, ich bin belogen worden, weil sich im Zuge der Aufarbeitung jetzt noch weitere Personen gemeldet haben, über die ich kenne, die von der betreffenden Person sexuell belästigt worden sind. Den genauen Kontext kenne ich natürlich nicht.
Hm. Hm.
Und das ist natürlich auf der einen Seite eine Chance gewesen für mich, vielleicht diese Schuldgefühle aus dem Raum zu bekommen und zu bewältigen. Aber auf der anderen Seite ist es eben genau durch diesen Tatbestand, dass es eben noch mehr gibt als die ich kenne, ist dieses Schuldgefühl vielleicht auch noch ein bisschen größer geworden, weil eben genau das eingetreten ist unter Umständen, was mich so sehr beschäftigt hat.
Was du in deiner Fantasie zumindest, hättest du ihn sofort angezeigt, vielleicht verhindert hättest.
Genau richtig. Insbesondere in dem Kontext mit dem, dass ich jetzt erfahren habe, dass die zweite mir bekannte Person, die Eltern damals, diesen Fall beim Bistum angezeigt haben. Daraus resultierend aber nicht große Repressionen letztendlich erfolgt sind oder irgendwelche Maßnahmen erfolgt sind der betreffenden Personen. Und ich mir natürlich vielleicht vorwerfen muss, dass wenn noch ein zweiter gekommen wäre, sprich ich, diese Repressionen vielleicht doch eingetreten wären und die betroffene Person nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, die Funktion, die die Person eben als Priester hat, auszunutzen, um andere sexuell zu belästigen und eben diese Dominanz auszuüben, wie es mir gegenüber letztendlich passiert ist.
Magst du auch im Hinblick auf Hörer, Hörerinnen unseres Podcasts, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, magst du einmal beschreiben, was das für ein Mensch war?
Der Betreffende war der hat den Beruf seines Lebens gewählt, wenn ich das so sagen darf. Er hat eine sehr mitteilende, eine sehr offene, eine sehr großzügige, eine positive Ausstrahlung gehabt und er war jemand, der in der katholischen Kirche sehr, sehr viel frischen Wind, so habe ich es wenigstens empfunden, gebracht hat. Zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, war er Diakon und auch als diese Vorfälle waren. Und er hat, ja, man hatte den Eindruck, dass er in dieser sehr konservativen katholischen Kirche eine neue Bewegung letztendlich reinbringen können würde, sodass ich einfach sagen muss, dass er ein sehr charismatischer Mensch war, der Menschenfänger war, nennen wir es mal einfach so.
Und würdest du aus deiner heutigen Sicht sagen, dieser Menschenfänger hat sein Charisma genutzt, um das zu tun, was er dann getan hat? Also um
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Er hat genau diese Art sowohl mir gegenüber als auch gegenüber der anderen Person genutzt, um die Abhängigkeiten zu schaffen, um letztendlich sich in die Situation zu bringen, um die Taten dann auch durchführen zu können. Und und genau auch dieses Verhältnis, dieses Machtverhältnis, was in dem Moment als Jugendlicher zu jemandem, der natürlich ein Amt hatte, aber eben trotzdem einen neuen Wind da reingebracht hat, war schon so groß, dass man schon sagen kann, dass das eine Grundvoraussetzung für das Ganze war, dass das so funktioniert hat, war eben sein Charisma. Ja.
Ja. Du hast ja gerade beschrieben, dass du im Prinzip mit deiner Geschichte überhaupt erst nicht mal an die Öffentlichkeit, aber zumindest in eine Teilöffentlichkeit, nämlich das Bistum Münster gegangen bist, nachdem du aus der Kirche ausgetreten bist. Ist das Motiv gewesen, aus der Kirche auszutreten, weil du in einem Alter von, weiß ich nicht, wie alt du da warst, gesagt hast, so, jetzt reicht's?
Nein.
Verstehst du meine Frage?
Ich verstehe die Frage genau, und das ist, muss man vielleicht nochmal vorweg schicken. Es war so, dass nachdem die Person aufgrund seiner Tätigkeit als Diakon die Gemeinde verlassen hat, davor diese Tat letztendlich stattgefunden hat, ich mich damals sehr zurückgezogen habe aus der, ja, aus meinem Ein und Alles, wenn man so will, sprich der Arbeit in der, also in der Jugendarbeit in der Pfarrei. Und ich aber in dem Zuge, dass er dann ja zum Priester geweiht worden ist, ihm einen Brief geschrieben habe. Und in diesem Brief, den ich nicht mehr wortwörtlich weiß, ich aber weiß, dass ich ihm, ich will nicht sagen verziehen habe, sondern dass ich ihm mit auf den Weg gegeben habe, dass ich ihm ein gutes weiteres Leben wünschen würde. Nennen wir es mal so. Und daraufhin hat die Person mir einen Brief zurückgeschrieben, den ich immer gut verwahrt hatte. Und meine Frau hat diesen Brief, ich weiß nicht, vielleicht kennt man das, wir haben so einen Karton, wo wichtige oder nicht so wichtige Dokumente drin sind, und diesen Karton hat meine Frau nochmal wiedergefunden und nochmal alles so durchgelesen, und dabei ist eben dieser Brief letztendlich ihr in die Hände gefallen, und den hat sie mir nochmal gegeben, und das war dann der auslösende Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist so viel Zeit vergangen und man hat eine ganz andere öffentliche Diskussion dazu, und ich muss jetzt auch meine Geschichte erzählen. Und was auch insbesondere war, ich habe die Person nie richtig aus dem Auge verloren. Man kann heute natürlich auch über die übers Internet oder soziale Netzwerke kann man Personen finden, insbesondere solche, die in der Öffentlichkeit stehen. Und die betroffene Person steht sehr stark in der Öffentlichkeit, hat sich auch immer stark in der Öffentlichkeit zur kirchlichen Lehre und wie man damit umgeht, zu Wort gemeldet. Und dementsprechend habe ich für mich dann beschlossen, dem Ganzen jetzt meine Geschichte zu erzählen und entgegenzusetzen und vielleicht auch mal das richtige Bild in der Öffentlichkeit von der betreffenden Person letztendlich zu zeichnen und nicht nur das, was er letztendlich versucht darzustellen.
Also man könnte platt sagen, die ist die Hutschnur geplatzt.
So könnte man das sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Du bist mindestens der zweite Betroffene, der erzählt, dass über die Frau sozusagen da was ins Rollen gekommen ist. Was mich zu der Frage führt, würdest du sagen, dass die Familie, deine Familie, dass enge Freunde was gewusst haben, was geahnt haben? Würdest du denken, da ist immer irgendwie latent ein Geheimnis geblieben, über das du lange nicht hast sprechen können? Wenn das so ist, warum war das so?
Also ich sag mal so, meine Frau wusste davon. Viel mehr Personen fallen mir nicht ein, die davon wussten. Selbst meine Eltern, die mittlerweile verstorben sind, wussten von dem Ganzen nichts. Und auch meine Kinder wussten davon nichts. Auch Freunde, bis auf den einen, der eben auch mit, also von dem ich wusste, dass er das gleiche Schicksal mit mir teilte, wir haben uns untereinander ausgetauscht, aber wir waren die einzigen, auch ich glaube von seiner Seite ist das nicht groß weitergetragen worden. Wie gesagt, die Eltern schienen oder scheinen davon gewusst zu haben, aber auch da ist dann nicht weiter drüber geredet worden. Ich glaube nicht, dass man mir das latent angemerkt hat. Also das würde ich verneinen. Aber ja, es hat mich mein Leben lang beschäftigt bis heute. Und es hat auch Auswirkungen auf Handlungen und auf, wie man so seinen Tag gestaltet, gehabt. Auch eben ganz schlimm, muss man ja sagen, in dem Moment, als es passiert, als ich jugendlich war, weil mein ganzes soziales Umfeld damals zusammengebrochen ist.
Ja. Du hast ja sehr eindrücklich beschrieben, dass es dein wesentlicher, wahrscheinlich neben Schule, dein wesentlicher Lebensinhalt war.
Ja, sowas.
Und das war plötzlich weg.
Doch, natürlich wird man dann gefragt, aber es gab verschiedene Dinge, die dazu geführt haben, dass es vielleicht nicht so aufgefallen ist. Zum einen war das eben so, dass ich dann auch Abitur gemacht habe und danach eine Lehre und ins Studium gegangen bin. Man war in einem anderen Umfeld, Punkt eins. Punkt zwei, aber auch, naja, wer diese Zeit kennt von damals, es gab Bestrebungen in der katholischen Kirche, speziell im Bistum Münster, ich nenne das jetzt mal, dass die KJG geschwächt werden sollte, weil man eben auch eine politische Aussage getroffen hatte zu der damaligen Zeit, was nach meiner Auffassung zumindest nicht so gewünscht war. Dann wurden mehr Messdienergruppen damals eingeführt. Es gab einen ganz anderen Schwerpunkt, sodass die KJG auch in der Gemeinde, wo ich tätig war, sehr viel kleiner geworden ist und auch gerade meine damaligen Freundinnen und Freunde, die ja so ungefähr altersgleich waren mit mir, dann die Gemeinde auch verlassen haben, weil sie eben studiert haben oder irgendwie eine andere Ausbildung angetreten sind, sodass man ja nicht mehr so innig zusammen war, wie man das davor war. Von daher war das zu überspielen. Man konnte da man musste sich nicht zu sehr erklären, sagen wir mal so.
Ja. Ich würde noch mal ganz gerne ein kurzes Schlaglicht auf deine Eltern werfen. Hast du das Gefühl, die haben was geahnt? Oder war das gar nicht in deren Vorstellungskraft?
Das kann ich nicht genau sagen. Also ich hatte gerade gesagt oder erwähnt, dass mein Vater unter Umständen selbst Priester geworden wäre, unter Umständen. Er selbst war aber, als Messdiener, der war letztendlich Opfer von einem Pfarrer, der ihn geschlagen hat zu der Zeit und was ihm so missfallen hat, in der Kurzfassung, dass er gesagt hat, nee, das ist nicht der richtige Laden hier für mich, hier will ich mich nicht weiter engagieren. Also sprich, er hat selbst Gewalt zumindest erfahren und ich glaube aber trotzdem nicht, dass meine Eltern den Vorfall, dass die den für sich realisiert haben, das glaube ich eher nicht. Ich bin auch so ein Mensch, der das versucht, mit sich selbst zu klären. Und das ist mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einigermaßen gut gelungen. Also sie haben mich zumindest nie drauf angesprochen.
Und weiß nicht, ob das zu persönlich ist, aber war dein Motiv, deine Eltern zu schonen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil für die Wende war in der Welt zusammengebrochen, das kann man ganz deutlich so sagen. Weil auch für meine Eltern die katholische Kirche in der Gemeinde ein sehr wichtiger Basispunkt in ihrem Leben waren. Und sie hätten das nie mit dem Weltbild vereinbaren können, was sie letztendlich für sich von der Kirche hatten. Auf keinen Fall.
Würdest du denn annehmen, deine Eltern hätten dir geglaubt? Weil es gibt ja durchaus auch Betroffene, die sagen, wenn ich mit dieser Geschichte zu meinen Eltern gegangen bin, die haben mich nochmal verurteilt.
Das glaube ich nicht. Also ich hatte ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Eltern. Wobei man, wie das so zu der Zeit war, ich habe noch einen älteren Bruder, bei uns wurde nicht viel über Sexualität letztendlich gesprochen. Das war jetzt kein Thema, was man morgens beim Frühstück diskutiert hat, sondern das war eher ein Tabuthema, was irgendwann ins Leben gekommen ist. Und vor dem Hintergrund wäre das vielleicht, also das wäre für die der Zusammenbruch gewesen auf jeden Fall. Und deswegen, ich habe versucht, die da zu schützen. Und wie gesagt, sie sind beide verstorben. Und letztendlich, also mein Vater ist noch nicht vor so ganz langer Zeit gestorben und ich hätte es ihm sagen können, weil ich da eben mich schon gegenüber dem Bistum und so weiter geöffnet hatte. Aber auch das habe ich nicht getan, weil ich gedacht habe, dem alten Mann muss ich das jetzt nicht noch mit auf den Weg geben und ihn da belasten an der Stelle.
Ich würde noch mal einmal zurückkommen wollen zu deinen Motiven. Du hast gesagt, die beschuldigte Person hat dich angelogen. Und diese Lüge führt dazu, dass du sagst, ich will die Geschichte nicht nur für mich behalten, sondern ich möchte was tun. Kannst du das ein bisschen umreißen, was diese Lüge eigentlich jetzt für dich bedeutet in deiner aktuellen Lebensphase?
Die Lüge ist das Schlimmste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Das kann man ganz klar so sagen. Insofern, als dass ich dem Beschuldigten auch in diesem Gespräch Vertrauen gegenüber geschenkt habe und wir so auseinandergegangen sind. Vielleicht kann man das daran sehen, dass wir unsere WhatsApp-Nummern letztendlich ausgetauscht haben, weil ich gesagt habe, dass ich ihn letztendlich über das weitere Vorgehen unter Umständen informieren würde, wie das Ganze jetzt so weiterlaufen würde. Einfach, weil ich auch die Möglichkeit des Verzeihens mit ins Kalkül genommen hatte. Aber dazu war es mir ganz, ganz wichtig in diesem Gespräch. Und ich habe es, glaube ich, mehrfach geäußert, dass ich darauf vertraue, dass wirklich er jetzt offenlegt, inwieweit da noch weitere Taten im Raume stehen. Und die wären auch im Raum geblieben. Das hatte ich ihm zugesichert. Und er hat immer verneint, dass es noch weitere Taten außer denen, die ich jetzt kannte, geben würde. Und da hat sich nun halt rausgestellt, und es verdichtet sich halt immer mehr, dass das gelogen war. Und vor dem Hintergrund habe ich ihm auch bei dem Gespräch gesagt, dass ich dann aus dem Ganzen meine Schlüsse ziehen werde und dementsprechend auch weiter die Möglichkeiten, die einem dazu dann gegeben sind, nutzen werde. Das ist natürlich der, an die Öffentlichkeit zu gehen in dem Moment. Denn natürlich ist es auch so, dass mir klar ist, dass ich das Leben des Täters auch nachhaltig beschädigt habe und beschädigen werde. Für den hat sich auch alles natürlich um 180 Grad einmal gedreht. Aber das ist mir eben insofern wichtig, als dass mir jetzt klar geworden ist, dass da so viel, auch heute eben noch so viel gelogen, nicht die Wahrheit gesagt wird, nicht aufgearbeitet wird, nicht auch von Seiten der Kirche immer noch versucht wird, die Taten hinterm Berg zu halten, so dass ich mich jetzt einfach auch genötigt sehe, ich benutze mal den Begriff, damit mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, mich zu engagieren in betroffenen Gruppen und eben auch gegenüber dem Bistum und vielleicht auch gegenüber der Person, dass man das mehr in der Gesellschaft als Punkt sieht, der noch heute allgegenwärtig ist.
Ja.
Und das ist mir sehr, sehr wichtig, eben weil ich, wie soll ich das nochmal sagen, um es noch mehr zu verdeutlichen, es ist einfach für mich ein ganz schwieriger Punkt zu wissen, dass wenn ich damals meiner Verantwortung in Anführungsstrichen gerecht geworden wäre und die Tat angezeigt hätte, mich getraut hätte dazu oder ich weiß gar nicht, was mich bewogen hat, es nicht zu tun, dann wären vielleicht weitere jetzt Geschädigte, das wäre vielleicht dann nicht eingetreten. Und das ist mir ja ein ganz, ganz Wunderpunkt, wo ich mich ganz schlecht bei fühle und wo ja man ja, wo man sich fast entschuldigen muss für die Handlung oder die nicht geschehene Handlung gegenüber denen, die ich jetzt zwar nicht kenne. Ich kenne die anderen Betroffenen ja nicht, aber wo ich weiß, dass die aufgrund dessen, dass ich das nicht angezeigt habe, vielleicht diese Gewalt erfahren haben.
Das heißt, du hast für dich das Gefühl, du hast möglicherweise Schuld auf dich geladen, ja. Möglicherweise auch aus dem Grund, um deine Eltern zu schützen, weil mit einer Anzeige wäre wahrscheinlich ein Grad an Öffentlichkeit entstanden, den du in dem Alter und deinen Eltern nicht zumuten wolltest, deute ich mal raus.
Ja, das mag ein Grund gewesen sein, aber auch gegenüber Freunden, Bekannten, gegenüber allem, was da letztendlich dem ganzen Umfeld, man hätte ja ja sich outen, nehmen wir mal diesen neudeutschen Begriff, man hätte sich outen müssen und es war nicht abzusehen, wie die Reaktionen sein würden. Und es ist sogar so, dass ja heute, wo das jetzt dann ja auch in die betroffenen Vereine getragen wird, man immer noch damit konfrontiert wird, dass man Nestbeschmutzer sei, dass man dass doch alles nicht sein könnte, dass das nicht stimmen würde, weil natürlich die betreffende Person auch so in der Öffentlichkeit steht, jemand ist, den man kennt und den man vielleicht auch anders kennengelernt hat. Das mag sogar so sein, wie gerade ja schon geschildert, Menschenfänger, also andere haben ihn ganz anders erlebt als ich dann im Nachhinein. Und das ist natürlich dann was auch damals wahrscheinlich so eingetreten wäre. Und ich glaube, davor hatte ich Angst.
Ja, nachvollziehbar. Mhm. Sehr, sehr nachvollziehbar. Andreas, magst du uns sagen, wie alt du warst?
Ich war 17, also 16, 17, als das passiert ist, genau. Mhm. Also eigentlich eine Zeit so in der Nachbetrachtung, wo man natürlich in der Findungsphase ist, wo man sich gerade so sein Leben sortiert. Und das war schon nachhaltig schwierig,
muss man absolut sagen. Ja. Ja, absolut. Jetzt ist ja also die Tatsache, dass die katholische Kirche ganz sicher in den 80er Jahren auch noch vertuscht hätte, es wahrscheinlich als Einzelfall abgetan hätte, wahrscheinlich es irgendwo in Aktenschränken versteckt gewesen wäre, das weißt du auch und trotzdem fühlst du dich schuldig?
Ja, weil die Frage wäre ja gewesen, ab welcher Vehemenz, ab wie vielen Fällen hätte auch die katholische Kirche zum damaligen Zeitpunkt reagieren müssen, nennt man einfach so. Oder wenn man kann vielleicht daraus ableiten, was ich ja damals auch alles gemacht habe. Ich war ja auch ein Mensch, der damals schon in der Öffentlichkeit gestanden hat, der auch wusste, wie man mit Öffentlichkeit umgeht. Wenn man sich getraut hätte und das Ganze dann auch eben nicht nur angezeigt, sondern auch in die Öffentlichkeit getragen hätte, dann hätte eine katholische Kirche und also speziell das Bistum in dem Moment, glaube ich, nicht daran vorbeigehen können und denjenigen zum Priester weihen und die weiteren Schritte gehen lassen können. Ich weiß, alle Umstehenden, denen ich das so erzähle, sagen, nein, das stimmt nicht, es wäre nicht so gewesen. Und trotzdem ist es für mich, ich glaube auch mit den Möglichkeiten, die ich damals gehabt hätte, wäre es mir schon vielleicht möglich gewesen, auch mit den Kontakten in der Diözese und so weiter, da nachhaltig eingreifen zu können. Und das ist das, was mich eben belastet. Mhm. Ja.
Also ich verspüre denselben Impuls zu sagen, nein, das glaube ich nicht. Mhm. Nicht so sehr, weil ich es besser weiß, das weiß ich natürlich überhaupt nicht, aber die Tatsache, dass es sich hier um einen noch lebenden Beschuldigten handelt, die Tatsache, dass es sich um eine sehr charismatische, in der Öffentlichkeit stehende Person ist, die mit, soweit ich darauf blicke, die bei vielen Gemeindemitgliedern auf hohe Resonanz gestoßen ist, hätte genau diese Widerstände erzeugt, die du da beschreibst. Mhm. Und weil es Teil der Täterstrategie ist, die zu nutzen, sich seines eigenen Charakters, seiner eigenen Wirkung sicher zu sein, um dann Gewalttaten dieser Art und Weise durchführen zu können. Ich glaube, dass das Teil des Systems Kirche ist, das zumindest, wenn ich andere Betroffene zitiere, bis heute bestehen bleibt. Heute ist die Praxis eine andere. Zumindest, dass heute, wenn Taten öffentlich werden, derjenige der Staatsanwaltschaft zugeführt wird, kirchenrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden, aber in den 80er Jahren war das nicht der Fall. Ich weiß, dass ich dich damit nicht entlaste, das ist ein Trugschluss, das ist so und ich möchte ja gleichzeitig als diejenige, die in der UAK arbeitet, die Kraft und die Energie, die du hast, gerne nutzen, um was für Betroffene zu tun. Und ein Teil ist dieser Podcast und dieser Einblick, den du Menschen gewährst in dein, ja, ich glaube schon in dein Innerstes und in dem, wie es dir geht. Wenn du jetzt, sagen wir das so, aus heutiger Perspektive als erwachsener Mann, als der mit dieser Erfahrung und auch diesem Standing, das du durchaus hast, was würdest du sagen, wo könnten Hebel angesetzt werden, wo du wirksam werden könntest?
Also ich glaube, der größte Hebel ist, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das, was wir jetzt hier gerade machen und das noch viel breiter letztendlich tun. Natürlich ist es ja im Moment schon so, dass die sexualisierte Gewalt in der katholischen, aber eben auch sogar in der evangelischen Kirche letztendlich zum Thema auch in der Öffentlichkeit geworden ist. Und nichtsdestotrotz erfahren wir immer wieder, dass es Bistümer, Bischöfe, ich sag mal, Würdenträger gibt, die das negieren und versuchen auch unterm Teppich zu halten. Und ich glaube, das ist das, wo ich meine Aufgabe sehe, mich mit zu engagieren, dass man als Betroffener dasteht und sagt, nein, das ist nicht so. Es gibt diese Vorfälle, es gibt sie auch weiterhin. Es wird sie auch weitergeben. Und um das letztendlich so klein und so, wie soll ich sagen, so fast unmöglich zu machen, dass solche Taten heute noch durchgeführt werden können von den Tätern, die eben ihre Machtpositionen dazu nutzen, Jugendliche, Kinder, vielleicht sogar Erwachsene so zu stärken, zu sagen, dass man Nein sagt und eben sich nicht in die Abhängigkeit begibt. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die ich da sehe. Und diese Aufgabe geht nur, wenn man die Öffentlichkeit mitnimmt und wenn man von sich erzählt und von damit man glaubhaft das rüberbringt, dass man sagt, was passiert ist, notfalls auch in jedem Detail, so dass man so dass die Öffentlichkeit mitnehmen kann, dass diese Taten einfach weiterhin bestehen und durchgeführt werden und man sich dagegen stellen muss und möglichst auch die Kirche ihrer Verantwortung bewusst werden lässt, dass sie auch hier eine neue Zugänge zulässt. Jetzt bleiben wir mal bei der katholischen Kirche. Umgang mit Sexualität, Umgang mit dem Zölibat, Umgang mit Ehe, Familie, all diese Themen, die in der katholischen Kirche eher noch sehr konservativ und sehr, ja, konservativ ist ja schon fast positiv ausgedrückt, also sehr rückständig letztendlich gesehen werden, dass auch diese Themen mit dazugehören, denn letztendlich ist auch diese sexualisierte Gewalt, über die wir hier jetzt reden, ein Ausfluss dessen, wie die Kirche mit Sexualität umgeht.
Ja, das ist der eine Teil und der andere Teil ist aber auch, wie toxische Männlichkeit und Machtbestreben, Machtfülle, ein Priesterbild und die dazugehörigen Untertanen sozusagen wahrgenommen und gesehen werden.
Natürlich, also überhaupt gar keine Frage. Also auch Frauen in der Kirche ist ein ganz wichtiges Thema natürlich in dem Moment. Das Bild der Frau in der Kirche muss grundlegend geändert werden. Frauen müssen viel mehr in Positionen kommen, wo entschieden wird, wo ja auch natürlich in die missionarischen Aufgaben letztendlich reinkommen, damit der Blickwinkel der Frau mehr oder überhaupt erstmal zum Ausdruck kommt in der katholischen Kirche. Überhaupt gar keine Frage. Und ja, toxische Männlichkeit ist ja gerade auch ganz aktuell wieder ein Thema. Häusliche Gewalt, man kann ja so weit dann auch weitergehen, dass die Gesellschaft sich diesen Themen einfach nähern muss. Und das ist natürlich auch was zu bekämpfen ist und wo man sich mit auseinandersetzen muss. Aber jetzt in dem Fall, den ich repräsentiere, ist toxische Männlichkeit da gewesen, aber dann ja auch nicht gegen Frauen, sondern auch gegen Männern. Und vielleicht sollte man auch diesen Punkt nicht außer Acht lassen, wenn man diese Diskussion führt.
Absolut, ja. Die meisten Betroffenen im klerikalen Kontext sind ja Jungen, in der Regel Jugendliche, Kinder männlichen Geschlechts.
Ich glaube auch, dass das sogar eine Zuflucht war für Männer, die einfach auf Jungen und Männer letztendlich die da ihre sexuellen Neigungen in der Richtung hatten, dass es diese Zuflucht katholische Kirche gegeben hat. Ich glaube, dass das mit ein Grund, das ist weit ausgeholt, aber ich glaube, dass das mit ein Grund ist für den einen oder anderen, sich als Priester weihen zu lassen und diese Aufgabe anzunehmen, weil man weiß, dass man in dieser Aufgabe seiner Sexualität dann nachgehen kann. Es gibt den Zusammenhang auf jeden Fall.
Möglich. Es gibt sicherlich Unterschiede, also es gibt verschiedene Täterprofile. Aber es gibt eben auch verschiedene Motive, warum jemand Priester werden möchte. Und eines kann sicherlich in diese Richtung gehen, die du da beschreibst.
Das ist sehr weitgehend. Aber ich glaube, also aus meiner Erfahrung heraus, dass der Betroffene, ja, der hatte auch ein Sendungsbewusstsein, aber er hatte auch die Machtposition genutzt, um genau seiner Sexualität nachgehen zu können.
Ja, und ich glaube auch, dass diese Machtposition eines Priesters eine sehr elementare Ursache für sexualisierte Gewalt ist. Also nicht nur vielleicht die pädophilen oder homosexuellen Neigungen, die da eine Rolle spielen, die du da andeutest, sondern auch die Tatsache, dass man als geweihte Person einen ganz besonderen Status
hat. Genau, man hat auch einen Schutzstatus.
Absolut.
Das muss man dann ja auch so sehen, dass die die Betroffenen diesen Status, den der Täter halt hat, nicht so schnell angreifen können wie bei jedem anderen. Und genau, dieses Umfeld einfach auch die Möglichkeiten dem Täter auch erstmal geben, seine Taten zu vollziehen. Das ist einfach so.
Genau so. Andreas, gibt's noch ein Thema, was wir gar nicht beleuchtet haben, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch erzählen oder das wäre mir noch wichtig oder sind Aspekte in meiner Geschichte noch gar nicht zu Wort gekommen, die für dich noch von Relevanz wären?
Nein, wir haben, glaube ich, die elementaren Dinge soweit alle angesprochen. Und mir ist nochmal ganz wichtig, hier darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Augen offen haben müssen, insbesondere in der katholischen Kirche, dass sexualisierte Gewalt hier keine Möglichkeit mehr hat, letztendlich Fuß zu fassen. Und ich denke, da sind wir alle aufgefordert, den Blick drauf zu werfen und eben auch jungen Leuten jetzt aus meiner Geschichte heraus die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte erzählen zu können, zu dürfen, so dass man animiert, wenn solche Dinge vorfallen sollten, dass man da auch direkt sich melden kann, eine Stelle hat, an die man sich wenden kann. Aber ich denke, dass da auch im Moment was in Bewegung ist und das macht mich ja zum gewissen Teilen dann auch insofern wieder glücklicher oder zu ich sehe halt, dass es da eine Bewegung gibt und das ist das, wo man darauf hoffen kann, dass es da auch besser wird.
Andreas, ich danke dir sehr herzlich für unser Gespräch, für deine offenen Worte.
Bitte gerne.
Und auch für dein Engagement, auf das wir bestimmt zurückkommen werden.
Ja, gerne. Ich freue mich, mich mit engagieren zu dürfen an der Stelle.
Wunderbar. Viel Erfolg für deine weiteren Wege, die du gehen wirst. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird. Oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.